Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Nein, auf unsere Brüder schießen wir nicht. Ein Zitat von Rosa Luxemburg, die 1919 zusammen mit Karl Liebknecht ermordet wurde. Bruno Kern hat dieses Zitat als Titel seiner Textzusammenstellung gewählt, mit dem Untertitel »Der Militarismus als kapitalistische Krankheit«. Einen Link zur vollständigen digitalen Erstausgabe gibt es zu diesem Audio. Ich lese die Einführung aus dem Overton-Magazin im Internet. Peter Bürger schreibt: Der deutsche Militarismus wächst und gedeiht wieder. Umso wichtiger wird die Erinnerung an Menschen wie Rosa Luxemburg. Bruno Kern hat für die Shalom-Bibliothek einen neuen Band mit Texten von ihr vorgelegt. Nein, auf unsere Brüder schießen wir nicht. Ungekürzt dargeboten wird darin unter anderem die bedeutende Antikriegsschrift »Krise der Sozialdemokratie«, deren Aktualität die Lesenden heute in Erstaunen oder Erschrecken versetzen kann. Der nachfolgende Beitrag basiert weitgehend auf Kerns Einleitung der kleinen Sammlung. Rosa Luxemburg wurde im Jahr 1871 in der kleinen Provinzstadt Chamosch im damals unter russischer Herrschaft stehenden Teil Polens als Tochter eines jüdischen Kaufmanns, eines Holzhändlers, geboren. Bald schon sollte die Familie aber in die Hauptstadt Warschau übersiedeln. Von Kindheit an hat Luxemburg an dieser emanzipierten, weltläufigen Familie am weiten geistigen Horizont der bürgerlich-jüdischen Intelligenz partizipiert. Rosas Vater verfügte über internationale Kontakte und zählte sich zu den Maskilim, den Anhängern der Haskalah, das heißt der Tradition der jüdischen Aufklärung, die sich auf Moses Mendelssohn zurückführen lässt. Im Gegensatz zu den orthodox frommen Chassidim assimilierten sich die Haskilim der nicht-jüdischen Gesellschaft und zeichneten sich durch eine liberale Gesinnung aus. Zum bildungsbürgerlich weltläufigen Milieu, in dem Rosa Luxemburg aufwuchs, gehörte auch die Mehrsprachigkeit. Neben der polnischen Muttersprache wurde innerhalb der Familie nicht nur die offizielle Amtssprache Russisch gesprochen, sondern auch Deutsch. Das Jiddische hingegen wurde eher vermieden. Luxemburgs Verhältnis zu ihrer jüdischen Herkunft ist durchaus ambivalent. Zeitlebens wird sie es ablehnen, das spezifische Leid, dem die Juden im Lauf ihrer Geschichte in der Diaspora unterworfen waren, zum Ausgangspunkt ihres politischen Denkens und Handelns zu wählen, obwohl sie dieses Leid seit ihrer Kindheit aus eigener Anschauung kannte. Im Jahr 1881 flammten in Polen allenthalben antijüdische Pogrome auf, die im Dezember auch Warschau erreichten und die jüdische Bevölkerung tagelang in Angst und Schrecken versetzten. Tausende jüdische Wohnhäuser, Geschäfte und etliche Synagogen wurden zerstört. Die russische Armee ließ den katholischen Mob offensichtlich mit Absicht gewähren, bis sie schließlich doch intervenierte, um die Ordnung wiederherzustellen. Für das 10-jährige Mädchen muss das ohne Zweifel ein traumatisches Ereignis gewesen sein, und dennoch nimmt sie später nie Bezug darauf. Doch im Jahr 1917 schreibt sie aus dem Gefängnis an ihre enge Vertraute Mathilde Wurm: »Was willst du mit den spezifischen Judenschmerzen? Mir sind die armen Opfer der Gummiplantagen in Putumayo, die Neger in Afrika, mit deren Körper die Europäer Fangball spielen, ebenso nahe.« Keine mangelnde Empathie gegenüber dem Leid ihres eigenen Volkes also, sondern eine entschieden universalistische Haltung, keine Ignoranz gegenüber der jüdischen Leidens- und Verfolgungsgeschichte, sondern die unterschiedslose Parteinahme für die Leidenden überhaupt. Offenbart sich nicht gerade darin das beste Erbe der jüdischen Religion? Zitat: »Ich möchte alle Leiden, alle verborgenen bitteren Tränen, den Satten auf ihr Gewissen laden.« Dieser Satz ist uns von der jungen Rosa Luxemburg überliefert. zeigt nicht gerade in dieser Grundhaltung, unabhängig vom eigenen religiösen Bekenntnis, das spezifische Gottesbild des Ersten Testaments, die biblische Kunde von einem Gott, der seinen universellen Heilswillen gerade an denen bewährt, die faktisch von diesem Heil ausgeschlossen sind, den Unterdrückten, den Schwachen, der Witwe und der Waise? Zitat: Mein Ideal ist eine solche Gesellschaftsordnung, in der es mir vergönnt sein wird, alle zu lieben. Auch an dieser Selbstaussage, in der das junge Mädchen Rosa Luxemburg das Motiv ihres politischen Engagements präzise zusammenfasst, mag man das in der hebräischen Bibel beurkundete Ideal der Gesellschaftsordnung, die Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit als Voraussetzung wahren Menschseins erkennen. Eine Eigenschaft Luxemburgs, die zu ihrer Zeit keine besondere politische Rolle spielte, ihre Persönlichkeit aber ganz besonders charakterisierte und vor allem in ihren Briefen aus dem Gefängnis zum Ausdruck kommt, ist ihre besondere Empathie für die außermenschliche Kreatur. Zeitlebens hat sie in liebevoller Hingabe Herbarien angelegt. Sie verfügte über außerordentliche botanische Kenntnisse. Den bekannten Büffelbrief aus der Festung Wronke, in der sie inhaftiert war, widmete sie dem Leid eines mit Stockhieben traktierten Tieres. All dies zeugt von einer Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, ganz im Sinne eines Albert Schweitzer und der Kernbotschaft der Tora. Und nicht zuletzt ist zu sprechen vom kompromisslosen Kampf Rosa Luxemburgs gegen den Krieg, in welchem die Friedensverheißung des nachexilischen Judentums bis hin zur Botschaft des Juden Jesus ihren deutlichen Niederschlag findet.